Sie hören SBS German.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Und damit begrüße ich bei SBS Dr. Sebastian Pfautsch von der Western Sydney University.
Hallo Christian.
Du bist Mini-Klimaforscher und freust dich, hoffe ich doch, dass jetzt Labour alleinregierend an der Macht ist. Ich sage das deswegen, weil du natürlich ein Interesse daran hast, dass sich jetzt endlich etwas tut in Sachen Klimaschutz.
Die Hoffnung ist groß. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ist einfach schwierig, denn es wird sich in der Wirtschaft so schnell nicht umsetzen lassen, was die Politik vielleicht gerne möchte.
Inwiefern?
Ja, es gibt Verträge, die geschlossen sind, die über lange Zeiträume laufen. Und da geht es um die explorativen Aktivitäten im Kohle- und im Ölsektor. Die sind festgeschrieben bis 2030 mit momentanen Verträgen hier in Australien. Da kann Labour gar nichts dran ändern. Das heißt, wir werden weiter Projekte sehen, wo Ölförderung und Gasförderung ausgeweitet wird. Und wir wissen von der Wissenschaft, dass eigentlich global gar keine Ausweitung von Minen und von unterseeischem Gasbohrungen überhaupt ausgeweitet werden sollten, um das unter 2-Grad-Ziel überhaupt noch zu erreichen bis 2030.
Aber immerhin hat Australien jetzt einen Minister for Climate Change, Chris Bowen. Oder ist das nur ein Feigenblatt?
Das wird die Zeit zeigen. Ich bin hoffnungsvoll, aber ich erwarte keine radikalen Veränderungen. Dafür sind die Mechanismen, die notwendig sind, einfach zu kompliziert und miteinander verwoben. Da kann keine Regierung, selbst wenn die Grünen hier drankommen würden, könnten die das nicht von jetzt auf gleich richten, was über die letzten 40 bis 50 Jahre passiert ist. Das ist einfach nicht möglich.
Interessant finde ich, dass Chris Bowen den Titel trägt Minister for Climate Change, also Minister für Klimawandel und nicht Minister for Climate Protection, für Klimaschutz.
Ja, oder der Minister gegen den Klimawandel. Aber vielleicht ist das Semantik. Man kann nur hoffen, dass der eine gute Politik betreibt und dass er wirklich vor allem auch auf, was wir jetzt international auch sehen, diese Klasse 1, 2 und 3 Emissionen der großen Emittenten schaut. Also zum Beispiel 3 wäre für ein Unternehmen wie ein Kohleförderer hier in Australien dann wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für die Emissionen, die bei der Verbrennung von der Kohle in Japan oder in Korea entstehen oder in China. Das ist in Australien ausgebaute Kohle. Australien sollte für diese Emissionen, die von der Kohle entstehen, auch Verantwortung tragen.
Klammer auf, die Emissionen auf Stufe 1 und 2, was sind die dann?
1 ist deine direkte, also wenn du zum Beispiel jetzt losgehst und mit dem Bagger Kohle abbaust. Der Bagger braucht Treibstoff, das ist deine Operation, das sind deine Emissionen direkt. 2 ist das Prozessieren der Kohle, Laden auf Schiffe. Schiffe nehmen die Kohle mit nach China. Das Schiff braucht Schweröl, Emissionen, um dein Produkt zu transportieren, müssen mit eingerechnet werden. In China kommt die Kohle ins Kraftwerk, um Energie zu erzeugen oder um Stahl herzustellen. Dadurch werden im Endeffekt dann CO2-Emissionen freigesetzt vom Verbrennen der Kohle. Du solltest dafür Verantwortung tragen, wenn du die Kohle ausgegraben hast. So wird Tier 1, 2 und 3 Emissionen berechnet. Und wir haben jetzt gesehen mit dem Richterspruch in Den Haag für Shell, dass gesagt wurde, ja, Shell, du bist für 1, 2 und 3 verantwortlich. Da haben also alle großen, vor allem Rohölförderer der Welt aufgehorcht. Das war nicht der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, sondern es war ein Landesgericht. Shell ist niederländisch, die sich damit auseinandergesetzt haben, wer denn für die Emissionen verantwortlich ist, die Shell produziert. Und eben nicht nur Shell als Ölplattform, die Treibstoff verbraucht, sondern Shell, die dann Treibstoff herstellt und an der Tankstelle in dein Auto packt.
Und natürlich gelten diese 3 Stufen überall, also auch in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion, in der Textilverarbeitung, eigentlich in jedem Job und nicht nur bei den fossilen Energieträgern. Was können denn du und ich jetzt tun, damit es vorwärts geht mit dem Klimaschutz? Also nicht nur auf die Politiker und auf die Wirtschaft warten, sondern selber aktiv werden. Was können wir machen im Alltag?
Da muss man zuallererst auch die Frage stellen, wie viel Geld hast du und wie viel Geld habe ich? Was können wir machen? Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach nur als große Lösung zu postulieren, for example, mein Gehirn, Deutsch, Englisch, einfach zu postulieren, wir müssen alles elektrifizieren, ist prinzipiell richtig. Zu Hause weniger Gas verbrauchen, weniger Treibstoff verbrauchen, elektrifizieren am besten noch mit deinen Solarpanelen, die du oben auf dem Dach hast. Die Frage, kann ich mir Solarpaneele leisten? Und wenn es mit der Elektrifizierung dann vorangeht, bedeutet das, dass ich jetzt auf einmal dann meinen Kompressor, den ich habe, nicht mehr haben soll, der prima funktioniert, vielleicht noch für 20 Jahre, der aber mit 50-50 Gemisch, Benzin, Öl läuft oder eine Kettensäge oder ich überlege gerade, was ich sonst noch im Haus habe, was Benzin braucht. Ich habe einen großen Leafblower, weil ich eine große Auffahrt habe, die mit Bäumen bewachsen ist, wo ich einen Haufen Laub habe, das kann ich nicht fegen, manuell, habe ich einen Leafblower. Der funktioniert noch richtig, wahrscheinlich, hoffentlich, für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Soll ich den jetzt wegwerfen und mir einen neuen kaufen? Das macht ja keinen Sinn. Denn dadurch würde ich ja zum einen mehr Müll produzieren, der nicht recycelt wird oder vielleicht recycelt wird, aber nicht recycelt werden sollte, weil wir wollen ja die Verbrennungsmotoren loswerden. Und dann kaufe ich was Neues. Werf also eigentlich mein Geld aus dem Fenster, wenn es keinen Sinn macht. Also man muss sich wirklich überlegen, Elektrifizierung ist klasse, Batterien ist klasse, aber zum einen, wer kann sich das leisten? Und zum anderen, was bedeutet dieser Wandel für Produktion von Abfall und für natürlich Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite, um diese ganzen Sachen wieder neu herzustellen? Anders sehe ich zum Beispiel persönlich Plastik. Man kann als Privatmensch absolut minutiös darauf achten, so wenig wie möglich Plastikmüll zu produzieren. Das kann man machen, ist am Anfang unbequem, aber es geht. Wir haben hier in unserem Haushalt alle Plastiktüten mit wiederverwertbaren Plastikbeuteln, die man kaufen kann, zum Beispiel um Gemüse reinzumachen. Die können gewaschen werden, wenn die mal schmutzig sind. Wenn wir im Supermarkt Gemüse einkaufen, dann nehmen wir keine Plastiktüten. Die gibt es ja jetzt auch dann schon nicht mehr.
Was machst du, wenn du Takeaway bestellst und es kommt in Plastikbehältern?
Die Behälter, da haben wir mittlerweile fast eine ganze Schublade voll. Die Behälter werden weiterverwendet. Und teilweise nehme ich die Behälter auch wieder mit, wenn ich beim Deli mir Wurst einkaufe. Wir haben hier, wo ich wohne, in dem Shoppingcenter ein schönes Deli. Dann nehme ich meine Plastikdinger mit, die legen die auf die Waage.
Ich höre Leute zu Hause sagen, das ist nicht besonders hygienisch vielleicht.
Aber ich wasche die ja aus. Also ist ja kein Problem. Das ist halt einfach nur wieder eine Verhaltensweise, wo man sagt, das ist bequem, aber dann muss ich halt ein bisschen mehr machen. Also von alleine verändert sich das Klima nicht. Da muss jeder seinen Teil zu beitragen. Der eine kann halt mehr dazu beitragen, der andere weniger.
Du hast vorhin die Fenster erwähnt, die sind ja in Australien mehrheitlich einfach verglast, also nicht doppelt, geschweige denn dreifach verglast wie in Deutschland. Was würdest du da den Leuten raten? Endlich mal die Investition zu machen, aber dann höre ich das Argument, das zahlt sich erst in 20, 30 Jahren, wenn überhaupt, aus. Und bis dann müssen die Fenster wahrscheinlich eh ersetzt werden wieder.
Also das ist ein Riesenthema. Wenn wir uns den bestehenden Anteil an Häusern mit Einfachverglasung anschauen, da geht es um dieses sogenannte Retrofitting. Das ist ein Riesenthema. Wer sich es leisten kann, sollte es machen, denn das ist schwer nachzurechnen, was auch durch, wir haben uns vorhin über die Kategorie 1, 2 und 3 Emissionen unterhalten, schwer nachzurechnen, wenn du ausschließlich danach guckst, wie viel Energie du einsparen kannst, wenn du von einfach auf Doppelverglasung umsteigst, wie viel dich das kostet. Ich würde auch sagen, da zählt natürlich dann mit rein, wie viel weniger Emissionen du verursachst. Und das wird momentan nicht in diese Cost-Benefit-Analysis reingepackt. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, viele Leute denken immer, da muss ich mein ganzes Haus dann renovieren. fang doch einfach mal mit einem Zimmer an. Das ist dann dein Cool Refuge für den Sommer. Da kannst du sozusagen das Klima innerhalb deines Hauses in dem einen Raum regeln. Das ist viel wert, wenn es um gesunden Schlaf zum Beispiel im Sommer, wenn es richtig heiß ist, geht. Also man muss nicht gleich alles rausreißen, sondern man kann das auch peu à peu, Step by Step machen und wirklich strategisch die Teile des Hauses anfangen runterzukühlen oder besser zu isolieren, wo man die meiste Zeit verbringt oder wo man am meisten Kühlung haben will. Also es ist einfach eine andere Herangehensweise.
Stichwort Bäume. Ich weiß, du bist ein bisschen wie Idefix im Asterix-Comics. Also du weinst fast, wenn irgendwo ein Baum wieder umgesägt wird. Warum ist das in Australien ein Riesenproblem mit den Parzellen, die zwar immer kleiner werden, aber das Haus an sich bleibt gleich groß? Mit anderen Worten, irgendwo leidet etwas und das ist halt der Garten und da muss halt der Baum weg.
Oder er wird erst gar nicht gepflanzt. Ja, also ich bin ganz offen. Ich habe eine Motorsäge. Ich habe auch in meiner Zeit als Forstmensch viele Bäume gefällt. Aber ich denke, ich habe mindestens 10-mal so viel gepflanzt. Also die Waage hält sich. Wo ich jetzt wohne, ich habe riesige Bäume um mich rum. Die werden gemanagt. Das ist ja auch so eine Sache, wenn es um privaten Baumbestand geht. Und das ist da, wo ich anfange zu weinen. Wenn man überall die Kettensägen und dann die großen Mulcher hört, wo die Bäume zerschreddert werden. Da ist wirklich das Problem, dass viele Leute einfach nicht in das Management von den größeren Bäumen bezahlen wollen. Sehen die nicht ein. Dann sagen sie lieber, dann wird halt der Baum umgesäbelt. Dann habe ich keine Arbeit mehr mit Dachrinne sauber machen und so weiter und so fort. Also das ist ein großes Problem. Du hast die Häuser und die vor allem in den neuen Vororten, die extrem kleinen Parzellen und großen Häuser angesprochen. Da ist halt einfach kein Platz mehr. Da kann man keinen Baum mehr pflanzen, noch nicht mal mehr einen kleinen Baum, denn der Baum hat einfach keinen Platz. Das bedeutet natürlich auf die nächsten Jahrzehnte, dass diese Vororte ein Problem haben, um überhaupt irgendwelche natürliche Kühlungsmechanismen einzubauen.
Also es geht um die Kühlung, nicht nur um das Aufsaugen der CO2-Emissionen und um Schatten und um die Ästhetik?
Nee, also auch CO2-Aufnahme von Stadtbäumen ist ganz gering. Da sind Wälder viel, viel effektiver. Vielleicht insgesamt in so einem Landesbudget machen Stadtbäume 2%, vielleicht 3% aus, wenn es darum geht, Kohlenstoff zu sequestrieren. Die Kühlung kommt durch zwei Mechanismen von Stadtbäumen. Einer ist Beschatten von Oberflächen, planar oder vertikale Oberflächen, macht keinen Unterschied, wird beides gekühlt. Der zweite Mechanismus ist Transpirationskühlung. Wenn Wasser verdunstet wird, wird Energie verbraucht und das bedeutet, Lufttemperatur wird abgekühlt. Der Wind streicht durch das Kronendach und nimmt die kühlere Luft mit in die Umgebung. Das heißt, der Baum, der bei dir im Garten steht oder bei mir im Garten steht, hat auch Kühlungsvorteile für unsere Nachbarn, weil einfach insgesamt das Klima oder das Mikroklima in dem Bereich des Baumes und dann vor allem natürlich abseitig vom Wind, also wo der Wind dann hinbläst, kühlere Luft hintransportiert wird. Das ist speziell auch nachgewiesen worden für Parks. Da gibt es den sogenannten Park-Cool-Island-Effekt. Der kann bis zu 1,2 Kilometer in die Umgebung, je nachdem wie groß der Park ist und ob der bewässert wird, 1,2 Kilometer in die Umgebung blasen, wo dann die Luft kühler ist, weil eben kühlere Luft im Park erzeugt wird, die als Luftstrom aus dem Park dann rauskommt.
Das finde ich interessant. Und auch die Baumdichte ist also sehr wichtig. Heißt das, dass europäische Bäume, die ja doch dichter sind als so der typische Gumtree in Australien, der doch eher so ein bisschen karg ausschaut, ein dünnes Dach hat, sind europäische Bäume eigentlich besser für Australien, für die Städte, fürs Klima?
Ganz interessant. Da gibt es auch Studien, haben wir auch selber schon nachgeguckt. Also am Tag können dicht belaubte Bäume besseren Schatten, die Qualität des Schattens ist besser, besseren Schatten werfen als Bäume wie zum Beispiel Gumtrees, Eukalypten, die eher so ein offenes Kronendach haben. Also da geht es wirklich um die Qualität des Schattens. Wenn es um die evaporative Kühlung geht, also um die Transpirationskühlung von den Blättern, da sind die einheimischen Bäume wie der Eukalyptus nicht so gut. weil die einfach nicht so viel Wasser verbrauchen. Die sind eher auf Trockenheit ausgerichtet, dass sie mit Trockenheit klarkommen. Und die europäischen oder nordamerikanischen Laubbaumarten, die meisten von denen sind ja laubwerfend, die können richtig ordentlich Wasser verbrauchen im Sommer, wenn sie denn Wasser haben. Da wird also auch die Bewässerung ganz wichtig. Und dann produzieren die kühlere Temperaturen, Lufttemperaturen, als die einheimischen Baumarten.
Montagabend, ich spreche mit Dr. Sebastian Pautsch von der Western Sydney University. Er unterrichtet und forscht dort an der School of Social Sciences und er ist Mini-Klimaforscher. Aufgewachsen bist du in Hessen. Erzähl uns doch ein bisschen über deine Herkunft und Kindheit, Jugend.
Also ich bin mitten in Frankfurt aufgewachsen, Stadtjunge. Wir haben an dem Grüngürtel von Frankfurt in der Nähe von der Alten Oper gelebt. Ich war sehr krank als Kind. Ich bin eigentlich, seit ich zweieinhalb Jahre alt war, hatte ich spastische Bronchitis. Das war geschuldet von schlechter Luftqualität und ich war anscheinend sehr sensibel gegen die schlechte Luftqualität. Ich bin in den frühen 70ern geboren, da war es noch nicht so toll mit Umweltschutz. Das hat bedeutet, dass meine Eltern ein Wochenendhaus im Odenwald gebaut haben. In einem kleinen Dorf, 400-Seelendorf, Sackgasse, drumherum nur Wald. Und ich denke, dass da auf jeden Fall der Grundstein gelegt worden ist für mein Leben mit Bäumen und Arbeiten mit Bäumen, weil ich als Kind eigentlich immer, also jedes Wochenende, jede Ferien da draußen im Wald gespielt habe, mit dem Fahrrad, mit meinem Bruder zusammen durch die Wälder gejodelt bin und da halt einfach Wald an mich rangekommen ist, der mich nie wieder verlassen hat. Ich habe auch in Frankfurt dann, als ich nach der Schule, ich wollte nicht direkt studieren, ich habe eine Ausbildung gemacht als Schauwerbegestalter, also Interior Design and Window Dressing übersetze ich das immer hier in Australien, damit die sich so ein bisschen vorstellen können, was ein Schauwerbegestalter macht. Ich habe bei Peek und Kloppenburg auf der Zahl meine Ausbildung gemacht und hatte dann auch in der Zeit einen Garten in Frankfurt, in so einem Schrebergarten, aber nicht so einem spießigen Schrebergarten, wo jeder irgendwie die Masthöhe genau haben musste, sondern es war alles ein bisschen wilder am Frankfurter Berg. Habe ich eine Gartenhütte gehabt und war ständig da draußen, habe das gebraucht. Und dann, als ich fertig war mit der Ausbildung, habe ich Zivi gemacht. Das gab es damals noch, Zivildienst. Und den habe ich als Waldparkwart im Frankfurter Stadtwald gemacht. Das war eine der sozialen Möglichkeiten, wie man seinen Zivildienst verbringen konnte. Und ich habe einen Riesenspaß gehabt, draußen im Wald durch alle Jahreszeiten Laub aufzufegen, keine Ahnung, Grillplatz sauber machen. Im Winter haben wir die Minigolfanlage repariert und die restauriert. Also 1000 Sachen gemacht und immer draußen gewesen, immer im Wald. Es ist ein wunderschöner alter Buchenbestand in dem Teil des Stadtwaldes. Und es war ganz interessant, da zu lernen, dass die Fliegerangriffe in Frankfurt auf den Hafen stattgefunden haben aus einer Richtung, wo die Alliierten den Goethe-Turm, das war ein großer Holzturm, den Goethe-Turm als Ziel anvisiert haben und dann dort die Bomben abgeschmissen haben, die dann mit der Geschwindigkeit, die sie halt hatten, in den Hafen reingeflogen sind. Viele Bomben sind in den Stadtwald gefallen und in den Buchen sind die Metallsplitter von den Bomben noch vorhanden. Wenn wir im Stadtwald Bäume gefällt haben, mussten wir ganz, ganz vorsichtig sein, dass die Kettensägenblätter nicht auf einmal total zurückschlagen, weil sie auf Metall kommen. Und ich habe also selber auch, als wir dann die Buchen, da waren zwei, die wir fällen mussten in dem Park, als wir die Buchen gefällt haben, habe ich die Metallsplitter gefunden. Das ist ganz interessant, auch so von der Historie. Der Krieg war bis dahin, es war in den 90ern, also da war er schon weit über 50 Jahre vorbei. Ja. Nee, 40 Jahre, wie viel? 50 Jahre. Ja, also war auf jeden Fall lange vorbei und ist weiterhin da gewesen.
Habt ihr da auch Blindgänger gefunden im Wald?
Es ist nicht so sehr im Stadtwald, da hat man anscheinend groß, weil einfach so viele Leute da gelebt haben rund um Frankfurt und so viel Munition abgeworfen ist wegen der Industrie in Frankfurt, da hat man groß aufgeräumt nach dem Krieg. Aber im Odenwald hat man viel weniger aufgeräumt. Und da haben wir auf vielen Spaziergängen Munition gefunden. Ich kann mich erinnern, dass wir mit meinem Vater zur Polizei gefahren sind mit einem Beutel, wo lauter Munition, so Schusswaffenmunition drin war. Also wir haben keine Granaten oder sowas gefunden. Da hätte wahrscheinlich auch mein Vater das Sausen gekriegt. Aber also die Patronen mit den grün angelaufenen Kupfergeschossen haben wir massenhaft im Odenwald noch gefunden und dann zur Polizei gebracht.
Du hast dann Baumphysiologie studiert an der Uni in Freiburg im Breisgau. Ganz kurz, was ist das, Baumphysiologie?
Baumphysiologie ist die Wissenschaft der Lebensvorgänge im Baum, hauptsächlich bezogen auf Biochemie und auf Physik. Also die biochemischen und physischen Prozesse, die da ablaufen im Baum.
Und was hat dich daran fasziniert oder vielleicht immer noch?
Also am meisten fasziniert mich, dass ein Baum sich nie von der Stelle bewegt und trotzdem so viel passiert innerhalb des Baumes über sein Lebensalter. Ich habe nachgewiesen, dass ein Baum einen Herzschlag hat. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Bäume sprechen. Es gibt Studien, die zeigen,
beginnen wir beim Herzschlag. Wie äußert sich der?
Der Baumstamm dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wie in einem Puls, über den Tagesverlauf. Da geht es um Wasserverlust im Stamm, da zieht sich der Stamm zusammen und über Nacht wird dieser Wasserverlust wieder ausgeglichen, da dehnt sich der Baum aus. Und je nachdem, wie viel der sich ausdehnt und zusammenzieht, was er jeden Tag macht, und dadurch kriegst du so eine Sinuskurve, wie ein Pulsschlag, nur halt einfach viel langsamer als unser Puls und natürlich auch nicht angetrieben von einem Herzmuskel, aber die gleiche Funktion, wo ich über den Herzschlag des Baumes, wenn du das so nennen willst, diese Sinuskurve, Aussagen darüber treffen kann, wie fit der Baum ist. Wie sehr der von Trockenstress zum Beispiel geplagt wird oder wie sehr er sich wieder rehydrieren kann in der Nacht, um am nächsten Tag wieder fertig und vollhydriert dem Tagwerk entgegenzugehen. Also das, ich habe einen Artikel geschrieben, der ist auch hier auf Englisch in The Conversation veröffentlicht worden, wo ich das einfach mal erzählt habe, damit Leute vielleicht auch einen ganz anderen Ansatzpunkt und Eindruck kriegen, was Bäume eigentlich wirklich so alles machen über den Tagesverlauf.
Und dann hast du gesagt, sie können sprechen.
Sprechen,
das habe ich
ja
das letzte Mal in Herr der Ringe gesehen, aber das war ein Film.
Ja, die Ents. Also Bäume sprechen und benutzen Chemikalien, um sich zu verständigen. Der Nachweis dafür kam aus Afrika. Da gibt es viele Wildparks. In den Wildparks, in dem speziellen Wildpark, wo dieses erste Mal nachgewiesen wurde, dass es Talking Trees, das ist der Ausdruck dafür, Talking Trees gibt. Die Anzahl oder die Dichte der Büffel in diesem Wildreservat war zu hoch für die Büsche, an denen die Büffel fressen. Normalerweise, wenn die in der offenen Savanne sind, gehen die Büffel von Busch zu Busch gegen den Wind. Denn was passiert, wenn die an dem Busch fressen, ist, dass der Busch Chemikalien produziert, die er in die Umgebung entlässt und damit andere Büsche warnt, dass da Fraßdruck gerade ist, also dass an ihm rumgenabbert wird. Das bedeutet, dass andere Chemikalien in den Bäumen, die diese Chemikalien auffangen, dann produziert werden und die Blätter schwer verdaulich machen. Das ist ein Schutzmechanismus, der sich über evolutionäre Zeiträume entwickelt hat. Jetzt war der Druck zu hoch, das heißt, die konnten nicht mehr nur gegen den Wind zu den verschiedenen Büschen gehen, um da Nahrung aufzunehmen. Die Büffel haben also überall gefuttert und sind am Ende mit vollen Mägen tot umgefallen. Und da hat man sich natürlich gefragt, was denn hier passiert? Die haben doch alles gehabt, das Futter war doch da, du siehst ja, die Mägen sind voll. Da hat man also den kausalen Zusammenhang langsam zusammengestückelt, wie das also kommt, dass die Pflanzen sich unterhalten, dass sie wissen, dass an ihnen rumgefressen wird und sich die anderen Pflanzen deshalb extrem schützen müssen. Wir kennen ähnliche Untersuchungen aus Wäldern, wo Bäume gefällt werden. Während des Fällprozesses werden Chemikalien von den Bäumen freigesetzt, die andere Bäume in der Umgebung dazu anregen, Mastjahre zu produzieren. Also extrem viel in Baumsamen zu investieren, damit sichergestellt wird, dass die nächste Generation von Bäumen wenigstens eine Chance hat, groß zu werden. Also gibt es ganz spannende Studien über sprechende Bäume. Sprache ist halt nicht so wie mit uns, mit Sound, sondern ist halt eben mit Chemikalien.
Also, weil Sprechende mit Gänsefüßchen. Weil
ja,
ich
mit
schon
Gänsefüßchen.
Mühe zu verstehen, dass mein Hund oder zu einzusehen, dass mein Hund spricht, weil er kläfft halt anders, er bellt anders, wenn der Postbote kommt im Vergleich zur Tante, die er viel lieber mag. Da stelle ich also schon auch Unterschiede fest. Aber das ist jetzt noch so ein bisschen ein Quantensprung zu den Bäumen. Aber du sagst, die sprechen mit Chemikalien.
Die führen auch Krieg mit Chemikalien, unterirdisch. Weil es gibt nur einen begrenzten Wurzelraum und es gibt nur begrenzten Vorrat an Nährstoffen im Boden und da wird drum gekämpft. Da werden also wirklich auch Chemikalien ausgestoßen, die andere Wurzeln beschädigen oder zurücktreiben. Es ist faszinierend. Sobald man anfängt, sich mit Baumphysiologie ein bisschen mehr zu beschäftigen, kommt man auf solche Themen. Also es gibt natürlich auch ganz profane Geschichten.
Das wird ausgeteilt unter der Gürtellinie sozusagen von den Beinen.
Sozusagen, ja.
Erstaunlich.
Da tritt man sich auf die Füße, ja.
Sebastian, wie und warum kamst du nach Australien?
Das fing an mit der Faszination für Didgeridoo-Musik. Ganz einfach. Ich habe das gehört, ich war fasziniert, ich wollte wissen, wo das herkommt. Und dann hat sich das weiterentwickelt. In meinen Studien habe ich dann probiert, einen Professor zu finden, der es mir erlaubt, in Australien Forschungsarbeit zu betreiben für meine Masterarbeit. Das ist so gut gelaufen, dass die Leute mich hier in Australien dann eingeladen haben, meine Doktorarbeit auch in Australien zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich meinen Container gepackt und bin komplett nach Australien gekommen. Das war 2007. Und vorher, also die Beziehung hat 2001 angefangen, über die Arbeit sich so zu entwickeln hier in Australien.
Ja. Habt ihr Kinder?
Wir haben keine Kinder, bewusst.
Aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn ich fragen darf, oder?
Ja, das kann man sagen, Nachhaltigkeitsgründe. Wir haben uns entschieden, es gibt genügend Leute auf der Welt, die brauchen Hilfe. Und wir fühlen uns besser, meine Frau und ich, fühlen uns besser, wenn wir mehr helfen, anstatt selber nochmal wieder zu multiplizieren.
Ja. Was gefällt dir an Australien am meisten?
Die Weite, die Stille und der Sternenhimmel.
Was gefällt dir nicht so?
Jetzt muss ich vorsichtig sein. was ich nicht so sehr mag, viele Leute sind manchmal sehr, sehr schnell sehr aggressiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da gibt es einfach einen Haufen Leute, die sind sehr dünnhäutig. Finde ich nicht gut. Die rasten wegen Sachen aus. Würde ich normalerweise drüber lachen und wirst du schon blöd angemacht im Supermarkt. Also es ist wirklich teilweise extrem. Vielleicht gibt es das auch überall, aber hier fällt mir das irgendwie vermehrt auf. Speziell in Sydney. Wir haben auch in anderen Teilen von Australien gelebt, aber hier in Sydney ist es wirklich einfach nicht nett. Man ist weniger nett zueinander. Es ist nicht schwierig, kind zu sein. Aber manchmal haben Leute anscheinend ein Problem damit. Ansonsten habe ich natürlich viel mit meinen Studenten zu tun. Und das, was mich da fasziniert, ist speziell mit Western Sydney, zum einen Multikulti. Es ist wirklich in einem Klassenraum oder in einem Hörsaal, den ich dann unterrichte, da sitzen 30 Nationen, locker. Also das ist wirklich toll. Wir sind sehr stolz, bei der Western Sydney University die größte Anzahl von Studenten als die ersten Akademiker in ihrer Familie zu sein. Also das heißt, die kommen hauptsächlich, oder zu ungefähr 60% kommen die aus Familien, wo keine Akademiker vorher waren. Und das ist natürlich einfach toll, denn da öffnen sich auf einmal völlig andere Horizonte für die Kids, wenn die anfangen, mal ihr Gehirn richtig einzuschalten. Und dadurch natürlich auch ihre Karriereaussichten komplett zu verändern von dem, was sie kennen, wo vielleicht die Eltern, keine Ahnung, in der Service-Industrie arbeiten oder LKW-Fahrer sind und auf einmal hast du ein Degree in Law. Also es verändert einfach, wie Menschen leben und denken und hoffentlich dann auch sich verhalten.
Aber vielleicht tut sich was jetzt, auch mit Labour, weil es muss auch Gesetze geben, um die Leute quasi zu ihrem Glück zu zwingen.
More carrot, less stick oder less stick, more carrot. Man kann sich da immer nicht so entscheiden hier in Australien. Ich denke, die grundlegende Veränderung wird passieren ohne Gesetze, durch Not. Das ist was wir in der Geschichte von der Menschheit sehen, dass sich große Veränderungen in der Menschheitsgeschichte ausschließlich durch Not umsetzen. Und ich glaube, da hat sich nichts geändert. Das ist nicht Pessimismus. Das ist einfach sich die Geschichte der Menschheit angucken, wann große Veränderungen stattfinden. Was natürlich sehr schlecht ist, ist, dass der Klimawandel sich auf die Ärmsten am schlimmsten auswirkt. Und das ist natürlich wirklich unfair. Ich kann kein anderes Wort dafür finden. Es ist unfair, denn die haben auch am wenigsten von dem ganzen Klimawandel verursacht, sind aber diejenigen, die am härtesten davon betroffen werden. Also da finde ich, gibt es noch eine Menge zu tun, wo Industrienationen wie Australien wirklich eine moralische Verpflichtung haben, Leuten zu helfen. Und wenn das bedeutet, die Türen aufzumachen und mehr Einwanderung zuzulassen. Klima, es gibt weiterhin bei der UN keine Konvention für Klimaflüchtlinge. Das ist etwas, was sich wirklich ändern muss, denn wir werden immer mehr Klimaflüchtlinge sehen. Da geht es gar nicht um Konflikte, sondern da geht es um Klimawandel und denen muss geholfen werden.
Dr. Sebastian Pfautsch von der Western Sydney University, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Christian. Tschüss.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.